Herzlichen Dank für diesen süßen und auch natürlich musikalischen Gruß, für diesen Gruß des Glaubens. Ich habe mir die drei Bonbons, die habe ich schon erspäht, da unten aus der ersten Reihe. Die stecke ich mir natürlich ein, aber ich kann es schon versprechen, ich werde sie nicht alleine essen. Ich bringe auch meinem Enkel was mit. Der freut sich immer, ist ein ganz süßer in jeder Beziehung und mag auch schon Schokolade. Und meine Frau und ich sind jetzt gerade vor 3 Wochen aus Amerika zurückgekommen und die Mama dieses Knaben meint, er soll nicht immer so viele süße Sachen essen. Und dann haben wir gesagt, jetzt kaufen wir Fruchtschnitten und die Mama hat ihm dann gesagt, das ist amerikanische Schokolade. Und jetzt mag er immer amerikanische Schokolade, aber wenn ich jetzt komme, dann gibt's ein paar Aidlinger Bonbons, das ist natürlich noch besser. Liebe Freunde, wir waren in der letzten Woche im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz zusammen und sehr dankbar für all die verschiedenen Berichte, die wir von ProChrist gehört haben. Das war eine Einladung zum Glauben, das war ein werbendes Reden für Jesus, dass Menschen, die ganz außerhalb aller kirchlichen Beeinflussung stehen, nun plötzlich Jesus kennenlernen und dass ihnen das Evangelium schmackhaft gemacht wird. Und man kann ja im Einzelnen immer mal streiten oder fragen, ist das so die ganz optimale Weise, aber klar war, nicht nur durch die eindeutige Verkündigung von Ulrich Parzani, sondern auch durch das ganze Programm, das in den Gemeinden lief und das dann auch von Bremen ausgestrahlt wurde, war das Bemühen, das Evangelium den Menschen ja noch süßer zu machen als so ein Bonbon, das ausgestreut wird. Dass die Menschen merken, dafür lohnt es sich zu leben. Das ist eine ganz besondere Sache. Aber jetzt ist ProChrist vorbei. Und wir hoffen sehr, dass von den vielen Tausend, die sich da gemeldet haben, Gespräche gesucht haben, auch nach vorne gekommen sind, dass von den vielen Tausend jetzt, wo es wieder in den Alltag zurückgegangen ist, auch diese Süße des Evangeliums, diese Freude, dieses Lockende weiterwirkt und sie davon bestimmt und geprägt werden. Aber es gibt auch eben das ganz andere, dass einer, der im Glauben steht, einmal eine Zwischenbilanz macht. Dass er sich sagt, lohnt es sich denn überhaupt? Wenn ich noch einmal vor der Entscheidung stünde, Jesus nachzufolgen, würde ich dann wieder diesen Weg gehen. Und da lernen wir heute aus den Psalmen einen Menschen kennen, bei dem das mehr als unsicher ist. Der sagt, die Jesus-Leute sind nicht auf der Siegerstraße. Lohnt es sich überhaupt zu glauben? Was kommt am Ende dabei herum? Macht es einen Sinn? Ist das das Leben, das ich mir wirklich gewünscht und ersehnt habe, das ich jetzt führen kann? Oder sind nicht die anderen auf der Siegerstraße mit ihren dicken Autos, die da als Jogger kraftvoll mit Gesundheit durchs Leben gehen? Und ich, der ich mich zu Gott halte, habe eigentlich das Nachsehen und bin am Ende der Dumme. Solche Fragen können ja das Herz aufwühlen. Ich will hier auch niemand zu nahe treten, aber es könnte ja doch durchaus auch sein, dass einmal eine Schwester fragt, wenn sie alte Klassenkameradin vielleicht bei einer Gelegenheit trifft oder eine Schulfreundin, war dieser Weg wirklich so der eindeutig beste? Oder geht's den anderen nicht besser? Sind die nicht auf der Sonnenseite des Lebens, verheiratet, mit Familie? Solche Dinge können durch unser Herz gehen und das ist die Frage, sind wir dann die rechten Seelsorgehelfer für diejenigen, die als junge Christen jetzt mit einer Begeisterung für all das, was neu ist bei Jesus, eingestiegen sind bei ProChrist? Wenn dann so ganz andere Töne in unserem eigenen Herzen sind, was hält durch, was trägt durch? Ich möchte uns in dieser Nachmittagsstunde ein sehr schonungslos offenes Wort aus der Bibel lesen. Ein Psalm, von dem Martin Luther mal gesagt hat, das sieht man den Heiligen ins Herz. Es ist ja uns allen wohlbekannte Psalm Asafs, der 73. Psalm. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein, was sie sagen, soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst gewesen sein, dass mein Herz sich reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Wie gehen sie unter und nehmen ein Ende mit Schrecken? Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts und war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen, du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, das kann einem schon manchmal durchs Herz gehen, wenn man so sieht, die Strahletypen dieser Welt, die alles haben, was sie sich wünschen, die das Leben ohne jede Rücksicht, ohne jeden Gewissensbiss einfach genießen, so wie es kommt, die nicht groß nach anderen Menschen fragen, die einfach drauf losleben und Gott einen lieben Mann sein lassen und denen es dabei gut geht. Und dann schaut man hinein in die Gemeinde Jesu Christi und sieht, wie schwer es da viele Leute haben und wie es einem manchmal durchs Herz geht und einen zerreißt und man sich fragt, warum ist das so, muss das so sein? Vom Jugendkreis in Amstetten, ich muss euch sagen, wir haben im Bengelhaus ja zu einem Predigtkurs die Schwester Angelika gehabt. Und als sie krank wurde, wurde auch ganz regelmäßig in unseren Andachten für sie gebetet. Und mir lag das wirklich auf dem Herzen, weil ich diese junge Schwester auch erlebt habe bei unserem Kurs. Mit all ihrem Eifer, mit ihrer Freude, mit ihrer Jesusliebe, mit ihrer Bereitschaft, sich hineinzustellen in den Dienst und ihr Äußerstes zu geben. Und dann diese Krebskrankheit und dieses Bangen und dass es wieder etwas besser ging und dann auch wieder von Rückschlägen, bis wir dann die uns wirklich bestürzende Nachricht von ihrem Sterben hörten. Muss das so sein? Und was bleibt dann am Ende, wenn andere die nach Gottes Geboten nicht fragen, die ihre Reize ausspielen, die eben das machen, wozu sie gerade Lust haben, wenn die gut durchkommen, wenn die bestätigt werden in der Welt. Wo ist dann die Evidenz, die Augenscheinlichkeit, wo ist das dann offenbar, wo ist das dann zu fassen, dass Gott ein liebender Gott ist und auf der Seite seiner Kinder steht, wenn die Welt doch mit ihrer Wirklichkeit eine ganz andere Sprache spricht. Mir gefällt das, dass dieser Psalmist zunächst einmal offen die Dinge auf den Tisch legt, dass er nicht drumherum redet, aber er sagt, ich habe versucht im 16. Vers, da wo die Wende dann kommt, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Weil ich im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen auch den Studenten die Auseinandersetzung des Glaubens mit dem modernen Denken dieser Welt nahe bringen soll und ihnen helfen soll für die Auseinandersetzung, habe ich auch einiges an Philosophie studiert. Und was da auffällig ist in der Beschäftigung der großen Denker von der Antike, von der Zeit der alten Griechen angefangen bis hinein in die Gegenwart, ist immer wieder ganz präzise dieses Thema, dass Menschen mit scharfer Logik darüber nachdenken und etwa folgendermaßen argumentieren. Wenn Gott allmächtig ist, also wenn er alles kann, und die Welt trotzdem schlecht ist, dann kann halt Gott nicht mehr gut sein. Das ist eigentlich logisch. Wenn er das Glück für alle bereiten könnte in seiner Allmacht und dann doch so vieles unendlich schwer ist in dieser Welt und Menschen am Leben zerbrechen, ja, dann muss wohl Gott versagt haben, dann ist er halt nicht gut. Oder umgekehrt, wenn man sagt, Gott ist der Gute, der als liebender Vater das Beste für uns will und trotzdem geht es uns in der Welt schlecht, ja, dann kann er vielleicht nicht helfen. Dann ist er nicht mehr allmächtig, dann ist er aber auch nicht mehr Gott. Das ist so die präzise Logik der Philosophen durch die Jahrhunderte hindurch. Ich habe mich mit diesen Argumenten im Detail sehr beschäftigt. Und man kommt am Ende nicht weiter, man holt sich einen blutigen Kopf, man stößt immer wieder an die Grenzen unserer eigenen Vorstellungskraft und Denkfähigkeit. Am Ende muss man zum gleichen Ergebnis wie der Psalmist hier kommen, es war mir zu schwer. Nun könnten wir ja sagen, okay, die Philosophen, die haben sowieso nur die natürliche Vernunft und die ist in göttlichen Dingen blind. Die können es ja nicht besser. Aber hier haben wir einen Gläubigen, einer, der sozusagen Theologik betreibt. Eine Logik, die von Gott herkommt. Und wie sieht's denn da aus? Gibt's denn da Antworten, wenn man versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen? Versuchen wir ein bisschen diese Theologik, über die vielleicht auch unser Psalmist nachgedacht hat. Wir sind ja sehr schnell dabei, dass wir sagen, wenn Gott den Menschen mehr entgegenkommen würde, wenn es ihnen gut gehen ließe, wenn er das einlösen würde, was eigentlich jeder Mensch im Herzen als tiefe Sehnsucht trägt, nämlich ich habe das Recht auf Glück. Bei den Amerikanern steht es sogar in der Unabhängigkeitserklärung, die ein Teil ihrer Verfassung ist, wo es dann heißt, the pursuit of happiness, das Bestreben, das Verlangen, das Anstreben von Glück, das ist ein grundlegendes Menschenrecht. Und wenn Gott da ein bisschen flexibler wäre, wenn es den Leuten doch wirklich erkenntlich besser ginge, wenn sie sich ihm anschließen, zum Glauben kommen, ihm nachfolgen, wenn das doch dann wenigstens ein Freifahrschein wäre für das Glück auf Erden, dann wäre doch die Sache mit Gott schon längst zu einer Massenbewegung geworden. Dann bräuchte man nicht so große Geschichten machen wie bei Pro Christ. Man müsse nicht Traktate verteilen, man müsse nicht zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Man könnte sich vieles an missionarischen Aktivitäten sparen, wenn Gott da etwas mehr mitziehen würde und die Leute den Eindruck hätten, er steht auf unserer Seite. Aber offensichtlich ist das nicht die Lösung. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann fängt sie ja damit an, dass Gott in seiner väterlichen Güte den Menschen in einen Garten setzt, an einen Ort des perfekten Glücks, an einen Ort, wo es eben kein Leid, kein Geschrei, keinen Tod gibt, wo die Menschen wirklich durchatmen können und auf der Sonnenseite des Lebens sind. Und die Frage, die dann aufkommt, ist, ja, brauchen wir dann Gott überhaupt noch? Wenn es uns von uns aus so gut geht, wenn die Welt so herrlich ist, vielleicht hält ja Gott doch noch irgendwas in der Hinterhand und wir müssen es mal auf eigene Faust versuchen, glücklicher am allerglücklichsten, so dass es nicht mehr optimaler sein kann. Vielleicht sind wir ja mit diesem Paradies auf halbem Weg stehen geblieben. Misstrauen, Skepsis gegen Gott. Wir brauchen die Gaben der Schöpfung, aber den Schöpfer selber, nein, danke. Also das kann es ja nicht gewesen sein. Und was mich dann auch sehr verwundert, ist, wie die Bibel aufhört. Die Geschichte vom Paradies steht am Anfang und dann gibt's ja noch eine Endgeschichte. Kurz und rätselhaft nur in der Offenbarung des Johannes angedeutet, dass einmal Christus nach einer langen, schweren Weltgeschichte mit Blut und Tränen, dass er auf dieser Welt das Sagen haben wird. Jetzt stellen wir uns mal für einen Augenblick vor, derjenige, der die Bergpredigt nicht nur als Predigt gehalten hat, sondern der sie durch sein Tun gehalten hat, der sie umgesetzt hat, der sie verwirklicht hat. Dieser Jesus Christus mit seiner Barmherzigkeit, mit seinen Seligpreisungen, der hat das Sagen auf dieser Welt. Und die Bibel spricht in ihrer Zahlensymbolik von 1000 Jahren, von einem langen Zeitraum. Und dann müsste man doch sagen, nach diesem Kontrast, nach der weltgeschichtlichen Erfahrung, jetzt ist die Menschheit klug geworden. Jetzt haben sie es begriffen, dass das Glück auf Erden nur mit Gott zu haben ist. In der Gemeinschaft mit ihm, in der Bindung an ihn. Und dann heißt es, nach dieser gewaltigen Zukunftsschau, die der Seher Johannes hat, dann heißt es, und der Satan kommt noch einmal an den Menschen heran und verführt ihn und die Völker fallen wieder ab. Sie haben aus Blut und Tränen nichts dazugelernt. Verstehen Sie, das ist viel mehr als die philosophische Logik. Diese Theologik, diese Logik Gottes, die uns im Wort Gottes geoffenbart ist. Und das müssen wir erst mal hören. Und deshalb sagt auch Jesus auf die Frage, warum geht's mir so schlecht, diese Frage, die hier Asaf so nachdrücklich stellt. Jesus sagt, ihr habt immer noch die falsche Perspektive. Da ist ja diese eindrückliche Schlagzeilenmeldung in Lukas 13. Also es könnte fast so in der ist doch nicht möglich. Da kommen Pilger friedlich zum Gebet in Jerusalem im Tempel. Und was lässt dieser Barbar, dieser Heide, dieser blutige Tyrann Pilatus machen? Der lässt sie einfach niedermetzeln, diese Pilger. Und jeder schreit, der muss eigentlich vor ein Völkertribunal gestellt werden, vor ein Kriegsverbrechergericht. Und dann kommen die anderen und sagen, was ist denn jetzt das für eine Gerechtigkeit? Da ist mitten am Tag dieser Turm in Siloa eingebrochen. Was war dieser Architekt für ein Idiot? Was waren das für schlampige Bauarbeiter? Wie kann sowas überhaupt passieren, dass Männer, Frauen, Kinder, alte Greise, dass sie alle unter den Trümmern elend zugrunde gehen mussten? Und die Logik, die Theologik, die die Zeitgenossen Jesu dann anfragen, die geht sogar noch weiter als unsere moderne Logik. Wir würden ja immer bei solchen Fällen sofort sagen, jawohl, die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Architekt, der da versagt hat, der Baumeister, der Pilatus, die sind die Schuldigen. Aber die Menschen fragen damals, zur Zeit Jesu, ja, was haben denn die Opfer verbrochen? Irgendjemand muss doch schuld sein. Also die Leute, die da unter den Trümmern erschlagen liegen, bei denen muss unmittelbar oder in ihrer nächsten Verwandtschaft oder bei ihren Eltern
oder bei wem auch immer, aber unmittelbar sie berührend eine besonders schwere Schuld vorliegen. Und mit diesen Pilgern kann es auch nicht ganz in Ordnung gewesen sein, sonst hätte das so nicht passieren können. Sie fragen, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, sozusagen immer nach der besonderen Schuld der Opfer noch dazu. Und was sagt Jesus? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Und das ist auch die einzige klare, auch für den Verstand eindeutige Antwort, die uns die Bibel gibt. Es braucht gar nichts Besonderes vorfallen. Unser Herz, so wie es von Natur aus ist, das alles, was wir von unserem Leben mitbringen, das weist uns darauf hin, dass wir schon immer vor Gott versagt haben und schuldig geworden sind und vor Gott kein Recht haben, dieses Glück einzufordern. Das ist eine harte Rede, aber das ist die biblische Logik. Und doch, und Gott sei Dank, das ist nicht die entscheidende Antwort, die dieser Psalm hier gibt. Dieser Psalm weiß, es genügt nicht, wenn wir unserem Verstand ein paar Fragen beantworten und dann bleibt alles offen in unserem Herzen. Dann bleibt das Kind krank, um dessen Heilung man doch so ringt und betet. Dann hat man immer noch nicht die Arbeit, die man sich wünscht, wird, sondern wird von seinem Chef drangsaliert. Dann ist vielleicht die Ehe immer noch eine Hölle auf Erden, ein 30-jähriger Krieg ohne Ende und ohne Perspektive. Da genügt es nicht, wenn wir ein paar richtige, durchaus auch wichtige Antworten der biblischen Logik haben, sondern da muss es noch einmal tiefer gehen in unser Herz und deshalb bin ich auch für diesen Psalm so dankbar. Jetzt wollen wir aber ganz kurz miteinander unterbrechen und vom Lied 277 die Strophen 1, 3 und 5 singen. 277, 1, 3 und 5. Was ist das für eine Antwort, die tiefer geht? Viel tiefer als die Logik unseres menschlichen Verstandes. Auch noch weiter als die ganz klaren heilsgeschichtlichen Erklärungen der Heiligen Schrift, wo es darum geht, dass unser Herz erreicht wird. Nicht nur unser Wissen, sondern unser Gewissen getroffen und getröstet ist. Und das sind drei Antworten, die uns dieser Psalmist in seiner ganzen Krise und Glaubensanfechtung gibt. Da ist zuerst das Dennoch des Glaubens. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist wunderbar und ermutigend, dass wir eingeladen werden, mit Israel die Psalmen zu beten und dass wir da wirklich den Heiligen ins Herz schauen dürfen und dass diese Menschen in einem ungemeinen Freimut, in aller Offenheit, in aller Direktheit ihr Herz vor Gott ausschütten. Klage ist erlaubt und das ist ein Klagepsalm. Einer, der Gott den ganzen Bettel bringt und sagt, ich komme nicht mehr weiter. Unter den evangelischen Theologen hat mich besonders Karl Heim beeindruckt. Und der hat mal einen Vortrag vor Studenten im Jahr 1905 zu halten gehabt, unter dem Thema bilden ungelöste Fragen ein Hindernis für den Glauben. Und da hat er gesagt, Gott will lieber einen ehrlichen Atheismus, als dass man zu seiner Ehre lügt. Das ist ein Wort, das bei mir hängen geblieben ist. Dass Menschen, für die Gott zum Rätsel geworden ist, die Gott nicht mehr begreifen, die nur noch im Dunkeln tappen, die denken, sie sind einfach von einem grauen Nebel eingehüllt, dass die nicht einfach Gott den Rücken kehren, sondern eingeladen werden, von der Bibel selber doch einmal ihr Herz auszuschütten und ganz ehrlich das zu sagen, wie es in ihnen aussieht, die Fragen, die sie haben und die nicht gelöst sind und die Anfechtungen, an denen sie sich immer wieder reiben und dass es ihnen zu schwer wird und sie von sich aus den Weg gar nicht mehr gehen können und wollen, dass die ihr Herz ausschütten dürfen. Und das ist die Einladung an diesem Nachmittag. Ich kann ja jetzt nicht in ihre Herzen schauen, sondern Gott kennt sie mit ihren Fragen und Nöten. Aber das dürfen sie aus diesem Gotteswort heute als gewiss mitnehmen. Es ist keine Majestätsbeleidigung Gottes, wenn sie ihr Herz mit den Beschwernissen und Klagen vor ihm ausschütten und ihm ganz ehrlich alles sagen, wo sie nicht alleine weiterkommen. Und dann wird nämlich, wo der Psalmist das so in dieser Offenheit der Klage tut, da wird er an den Ort geführt, an dem er Hilfe empfängt. Wir sind ja als Menschen in einer großen Gefahr, gerade wenn es Nacht um uns wird, wenn wir Enttäuschungen erlebt haben, wenn vielleicht auch fromme Menschen nicht so waren, wie wir das erwartet haben und wir deshalb jetzt sagen, mir soll doch der ganze Kram gestohlen bleiben. Was immer das für eine Anfechtung ist, dass wir dann uns nicht zurückziehen in unser Schneckenhaus. Dass wir dann nicht abschalten, sondern dass wir dann dorthin gehen, wo der Psalmist hingegangen ist und wo für ihn die große Wende angefangen hat, bis dass ich kam ins Heiligtum. Als er irgendwo in einer Stadt Israels in seiner Hütte saß und lang darüber nachdachte, kam er nur zu dem Ergebnis, es ist mir zu schwer. Aber dann ließ er sich doch noch einmal mitnehmen in den großen Pilgerstrom des Volkes Gottes und ist ins Heiligtum gegangen. Und da gingen ihm die Augen auf. Da hat er gemerkt, hier begegnet mir Gott. Verstehen Sie, deshalb ist eine solche Nachmittagsstunde auch so unheimlich wichtig, weil uns hier Gott begegnet und eine Antwort gibt, gerade auf die Anfechtung. Also in der Anfechtung sich nicht verschließen, nicht zurückziehen, sondern hingehen. Nach dem Tod unseres Sohnes, das war an einem Samstag frühmorgens, und dann kam der Sonntagsgottesdienst am anderen Morgen und wir sind in den Gottesdienst gegangen. Es war natürlich alles wie sonst auch, mit den Liedern, mit der Liturgie, mit der Predigt. Und doch habe ich selten so tief diese tragende Kraft des Glaubens und der Gemeinschaft erfahren, wie in diesem Augenblick, in diesem Gottesdienst. Da sein zu dürfen, wo Gott seine Gegenwart zugesagt hat und wo sich sein Volk versammelt. Ziehen Sie sich nicht zurück, schließen Sie sich nicht ab in der Anfechtung, sondern dann gehen Sie dorthin, wo die Gemeinde Jesu sich versammelt. Und er sagt deshalb auch, dieser Psalmist, wenn ich mit den Gottlosen ginge, wenn ich einfach abhängen würde, wenn ich mein Leben in die falsche Richtung leben würde, dann würde ich alle deine Kinder verleugnen. Dass wir mit den anderen, die uns vorausgegangen sind, den gleichen Weg gehen. Und wenn sie angefochten sind über ihrem Weg im Glauben, dann lesen Sie mal Hebräer 11 von dieser Wolke der Zeugen. Und die alle diese Erfahrung gemacht haben, am Ende führt es Gott herrlich hinaus. Dann lesen Sie ehrlich geschriebene Biografien. Keine christlichen Heldensagen, keine Wundermärchen von unangefochtenen Menschen des Glaubens, sondern von denen, die das Leben echt in allen Höhen, aber auch in den Tiefen mit Gott erfahren haben. Sonst hätte ich verleugnet die Gemeinschaft deiner Kinder. Begeben Sie sich in die Gemeinde Jesu immer wieder, gerade in der Anfechtung hinein. Also dieses Dennoch des Glaubens. Das andere, und ich habe es schon angedeutet, das ist das Endlich der Hoffnung. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Kennen Sie, und die Frage möchte ich bei diesem Punkt als erste stellen, kennen Sie das Evangelium vom jüngsten Gericht? Vielleicht, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen und sagen, er wird wiederkommen zu richten, die Toten und die Lebendigen, wenn wir das so sagen, ja, was ist da für eine frohe Botschaft eigentlich drin? Man könnte ja eher Angst haben und sagen, wie werde ich aus diesem Gericht Gottes herauskommen? Nein, es ist ein Evangelium vom jüngsten Gericht. Gerade dieser Asaf, dieser Mensch, der unter dem Glück und dem Wohlergehen der Gottlosen so leidet, dieser Mensch, Asaf, der erfährt etwas vom Evangelium des jüngsten Gerichts. Es gibt eine Gerechtigkeit Gottes, die steht am Ende da. Und vielleicht sind ja viele unter uns, die das ganz bitterschmerzlich erfahren haben, wie Menschen ihnen Unrecht tun. Wie sich ein Ehepartner so verhält, dass das Leben mit ihm zur Qual wird, wie er einen demütigt. Oder wenn man in einem Betrieb gemobbt wird und die Zielscheibe aller Angriffe ist. Ja, nicht nur in dem großen Horizont der Weltgeschichte mit den Massenvernichtungen, mit dem Stalinismus und dem Dritten Reich und was alles an Scheußlichkeiten im 20. Jahrhundert gab, sondern gerade auch bis ins ganz Persönliche hinein, wo man fragt, wo bleibt denn jetzt die Gerechtigkeit? Es ist ja nicht von ungefähr, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland etwa 800.000 hauptberufliche Juristen haben. Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als den oftmals vergeblichen Versuch, Gerechtigkeit in dieser Welt herzustellen. Und da wird uns das Evangelium des jüngsten Gerichtes gesagt, es wächst nicht einfach Gras drüber. Es bleibt nicht alles so, wie es ist. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Die Siegertypen, die jetzt meinen, sie können durchs Leben gehen und was rechts und links zur Seite fällt und wo sie durchmarschieren, da kommt's nicht drauf an. Das alles ist die Illusion der Gottlosen. Am Ende steht ein gerechtes Gericht Gottes. Ein Gericht Gottes, das eben das Recht wieder einsetzt. Und es bleibt nicht alles beim Alten. Und so nimmt der Psalmist hier einen Perspektivenwechsel vor. Er schaut nicht mehr aus seiner augenblicklichen Lebenssituation einfach nach vorne, sondern wo er im Haus Gottes ist, schaut er plötzlich rückwärts und sagt, entscheidend am Leben eines Menschen ist nachher der Ausgang dieses Lebens. Was steht am Ende des Lebens? Vom Ende her erst können wir menschliches Leben beurteilen. Und da sagt er das im Blick aufs Gericht, wo Gott seine Gerechtigkeit durchsetzt. Aber wir wissen das andere auch, und das stand Asaf sicher vor Augen, es gibt auch die ganz positive Aussage, nicht nur die kritische Aussage, dass Gott richten wird, sondern auch das andere, dass er seine Verheißung ganz einlöst. Mir ist ja immer so eindrücklich das Wort des Apostels Paulus in Römer 8, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wenn wir das einfach mal gegeneinander aufwiegen würden, wie auf zwei großen Waagschalen und auf die eine Seite alles Elend und allen Schmerz legen und auf die andere Seite, ja, was kann man da noch dagegen setzen? Ist es nicht hoffnungslos? Selbst in einer Gemeinschaft, wie wir hier sind, wenn wir all das Leid und all das Schwere und all das Unrecht, das geschehen ist, auf diese eine Waagschale legen, was soll das nochmal hochziehen? Und der Apostel Paulus hatte auch viel in diese Waagschale des Elends hineinzulegen. Er sagt, er ist mehr als einige Male geschlagen worden, 40 Geißelhiebe, weniger einen, hat Schiffbruch erlitten, ist unter falsche Brüder geraten, hat ein hartes Los gehabt als Verkündiger des Evangeliums. Der weiß, wovon er redet, er ist ein Experte im Blick auf das Leid der Frommen, das hier so beklagt wird. Aber er ist auch Experte im Blick auf eine Herrlichkeit, die kommen wird. Er hat vor Damaskus diesen Lichtglanz Gottes gesehen, Jesus Christus in seiner Majestät, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er wurde, so wie er mal vorsichtig andeutungsweise sagt, entrückt in den dritten Himmel und hörte Dinge, die sind so unaussprechlich, dass er sie nicht formulieren kann. Dieser Völkerapostel Paulus ist eben, und darin unterscheidet er sich von uns, nicht nur Experte des Leidens, der Ungerechtigkeit, des Elends, der Verfolgung, das die Gemeinde erlebt, sondern er hat auch die andere Seite unmittelbar gesehen. Er ist Experte der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb kann er sagen, ich bin gewiss, dass dieser Zeit Leiden nicht wert ist der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Am Ende, und darauf kommt es an, sieht alles anders aus. Und die dritte Antwort, die uns Asaf hier gibt, die nicht nur eine Antwort ist, die unsere Logik, unseren Verstand befriedigt, sondern die uns hilft, dass unser Herz mit seinen Wunden geheilt und verbunden wird. Das ist nur der Liebe. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Einen Menschen, das wissen wir aus der Erfahrung, kann man durch nichts ersetzen. Wenn ich einen Trauerbesuch zu machen habe bei einer sehr reichen Witwe und sie kann ein schönes Haus vorweisen mit einem wunderbar gepflegten Garten, um den sich der Gärtner kümmert und hat noch immer ein großes Auto und ein Bankkonto, aber ihr Herz ist zerrissen, weil sie jetzt alleine ist in diesem Haus. Und den Menschen kann ihr niemand so ersetzen, kein Reichtum dieser Welt. Oder wenn ich ein kleines Kind nehme und verspreche dem alles und es schreit nach seiner Mama und es hat vielleicht Angst und wird unsicher, die Mutter kann durch gar nichts ersetzt werden. Da könnte ich dem Kind alles schenken. Wenn die Mama nicht da ist, wenn sie gebraucht wird, dann ist es eine Katastrophe. Und weil das schon unsere zwischenmenschliche Erfahrung ist, deshalb kann aus der Erfahrung des Glaubens heraus jetzt der Asaf sagen, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich in dein Angesicht schaue, Gott, wenn ich dich spüre, wenn du mir nahe bist, wenn ich dir begegne, dann ist mein Leben gerettet, dann ist mein Leben getröstet. Verstehen Sie, Gott könnte sie überschütten mit Gütern der Schöpfung, aber wenn sie den Schöpfer selber nicht haben, nicht in das freundliche Angesicht Gottes schauen, dann sind sie inmitten all ihres Reichtums arm dran. Und das ist ja die Illusion, das ist ja der Wahnsinn dieser Gottlosen, dass sie denken, sie könnten die Güter dieser Welt haben ohne den Herrn dieser Welt. Wir sind eingeladen, in unserer Angst, in unserem Fragen, in unserer Anfechtung, in das Angesicht Jesu Christi zu schauen. Wenn ich nur dich habe, wenn ich nur auf dein Kreuz schauen darf. Und deshalb ist dieser Psalm ein Psalm, der jetzt auch gerade in der Passionszeit gilt, wo unser Herz wund ist und wo wir unsere offenen, ungelösten Fragen haben, dass wir ins Angesicht Jesu schauen. Paul Gerhardt hat es so wunderbar zum Ausdruck gebracht in seinem Lied, wo Haupt voll Blut und Wunden. Wenn ich einmal soll scheiden, dann scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, dann reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, du bist da und schaust uns freundlich an. Und das ist keine gespielte, aufgesetzte Freundlichkeit, sondern das ist deine Liebe, mit der du für uns ans Kreuz gegangen bist und die Qual des menschlichen Lebens erduldet hast und noch viel mehr den ganzen Zorn des Vaters über die Sünde auf dich genommen hast. Und wir wissen ja auch, dass wir nicht besser sind als die Gottlosen, von denen hier die Rede ist, wenn wir auf uns selbst schauen. Aber nun hilfst du uns, wegzuschauen von unserer Sünde, wegzuschauen von unserer Anfechtung und hinzuschauen auf dich. Nicht mehr nach den anderen zu schielen, sondern was du für uns bist. Herr Jesus Christus, schließe uns in diesen Tagen dafür das Herz auf, dass wir dich sehen und uns an dir freuen und du uns trösten und stärken kannst für die nächste Wegstrecke, die vor uns liegt. Amen.